Halleluja. Wow, Gott ist so gut, oder? Du hast ein Zeugnis. Dann komm mal schnell vor. Dann gibt's weiter. Halleluja.
Wir wollten 3 Tage nach Österreich fahren, aber der Heilige Geist hat andere Pläne gehabt und hat uns gezeigt im Internet, dass die Preise extrem hoch sind und alles. Und letzte Minute sind wir nicht gefahren, Gott sei Dank, weil am nächsten Tag wurde ich von der Schule angerufen. Mein Kind ist ohnmächtig geworden, weil er zu wenig trinkt. Das ist aber eine andere Geschichte. Und ich danke dem Heiligen Geist, dass er uns beschützt hat, dass er die Preise von den Hotels so extrem hoch gemacht hat, dass wir nicht weggefahren sind, weil wir hätten extrem Probleme gehabt mit dem Jugendamt, wenn wir nicht anwesend wären zu Hause und das Kind von der Schule abgeholt hätten. Ich danke dem Geist, der Heilige Geist, bin so dankbar.
Ja, super. Amen. Halleluja. Danke für deinen Mut und fürs Weitergeben. Ja, manchmal ist Gottes Nein auch gut, gell? Gottes Nein ist nämlich genauso gut wie Gottes Ja. Papa, wir danken dir heute Morgen für dein Wort. Danke, dass du da bist. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns redest. Danke, dass wir deine Stimme hören. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns korrigierst. Danke, dass du für uns führst und leidest auf rechter Straße um deines Namens willen. Danke, dass du treu bist. Und danke, dass du uns liebst durch und durch, durch und durch, durch und durch. Halleluja. Amen. Dein Zeugnis passt gut zu meiner Predigt. Gott weiß das alles. Gott ist einfach nur gut. Wir gehen heute in der neuen Genfer in Johannes 14. Johannes 14 ab Vers 1, neue Genfer. Und da heißt es, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Das sind immer solche Sätze, die stehen so leicht da, aber wenn dann Herausforderungen kommen, Schwierigkeiten kommen, Angriffe kommen, dann ist es manchmal sehr herausfordernd, gell? Aber ich glaube, Gottes Wort ist wahr und was Gott sagt, das meint er und was er meint, das sagt er. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Entweder ist Gott der größte Spinner und denkt sich, ich schmeiß mal so einen saloppen Satz raus und dann gucken wir mal, was sie machen. Oder er meint es ernst. Oder er will dich schützen und meint es ernst, indem er sagt, lass dich nicht erschüttern. Was ist erschüttern? Ist wie ein Erdbeben. Es wackelt, dein Haus wackelt. Du hast Angst, es stürzt ein. So kommt es uns manchmal vor mit manchen Situationen, wenn du deinen Job verlierst. Ist es, wenn dein Leben wackelt, wie wenn dein Leben einstürzt, alles zusammenbricht und die Gedanken in deinem Kopf explodieren. Wie zahle ich nächsten Monat die Miete? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Wie geht das alles? Aber hier heißt es, lass dich durch nichts. Durch nichts. Wie viel ist nichts? Nichts. Das heißt, unser Glaube ist so immens wichtig. Ich habe Jahre probiert, ohne Glauben zu leben, weil Glauben ging mir auf den Sack, auf gut Deutsch. Ich hatte so eine Phase in meinem Leben, wo ich gedacht habe, Glauben nervt mich. Warum muss ich glauben? Gott, warum muss ich glauben für Versorgung? Schenk mir doch ein paar Millionchen aufs Bankkonto, dann habe ich Ruhe. Schenk mir doch ein Leib, der nie krank wäre, brauche ich mich nicht um Heilung kümmern. Ja, ich habe gute Ideen, gell? Aber Gott hat sich nicht drauf eingelassen. Und da habe ich mich aufgeregt über ihn. Habe gedacht, warum hast du so ein blödes System erfunden, Glauben? Wisst ihr, wir alle glauben, ohne dass uns das bewusst ist. Wir glauben, heute Abend geht die Sonne unter und morgen früh geht es wieder auf. Da sind wir völlig von überzeugt. Wenn jetzt einer reinkommt, würde dir was anderes erzählen, dann würdest du nicht glauben. Aber wenn eine negative Nachricht kommt, die dir sagt, jetzt geht die Welt unter, dann zittern wir manchmal, dann erschüttern wir. Oder auch nicht. Und das ist das, was sein sollte. Du solltest über jeder negativen Nachricht so gelassen bleiben, das wäre der Top-Zustand, dass du sagst, mein Gott ist größer als jede negative Nachricht. Mein Gott ist größer als jedes Problem. Und man sieht ganz schnell, wo ein Christ in seinem Glauben steht, nämlich wenn der Druck auf die Tube kommt, sieht man, was in der Tube drin ist oder drin war. Kannst mal auf eine Senftube drücken, da kommt kein Ketchup raus. Da kommt Senf raus. Das, mit was die Tube voll ist, kommt raus. Bist du voller Glauben, kommt Glauben aus dir. Wirst du sagen, kein Problem, mein Gott ist größer. Bist du voller Unglaube, wirst du sagen, oh Gott, oh Jesus, no, oh Heidenei, oh Himmel, um Himmels Wille. Das hat mit Glauben nichts zu tun. Und Glauben baut man in der Zeit, wo man es nicht braucht. Ich war 6 Jahre bei der Bundeswehr und ich habe zu meinen Kameraden immer gesagt, ihr könnt jeden Tag Karten spielen und Bier saufen, kein Problem. Wir haben viel Freizeit. Aber wenn morgen der Krieg losgeht und der Druck auf deine Tube kommt, da kannst du zu den Russen hingehen oder auch wer immer kommt, egal, und sagen, hey, spielen wir eine Runde Mau Mau, spielen wir Skat, dann machen die nicht. Die Feinde gehen nicht auf dein Ding ein, sondern da, wo du es gelernt hast. Ja? Das, was du gelernt hast, das kannst du anwenden, wenn du es brauchst. Ist Glauben etwas, was wir lernen? Ja. Natürlich, natürlich. Ein Baby lernt ganz schnell, ob die Mama immer da ist, wenn es schreit, oder ob die Mama nicht da ist. Ich habe euch das ja mal erzählt, dieses Experiment im Kaiserreich, wo der deutsche Kaiser ein Kinderheim angewiesen hat. Ich habe es erst neulich wieder gelesen, ich weiß nicht mehr, wie viel das waren, 140, glaube ich. Aber sei mir nicht böse, wenn die Zahlen nicht stimmen, ist ja auch egal. Und hat die angewiesen, den Kindern nur Essen, Trinken geben, keine Liebe, nichts. Und die sind alle gestorben. Alle innerhalb von mehreren Monaten sind alle Babys gestorben. Das zeigt uns doch ganz klar, dass der Mensch nicht von Essen und Trinken alleine lebt, sondern von Liebe. Wir brauchen Liebe. Und wir alle sind irgendwo aufgewachsen in einem System, in Umständen mit Eltern, die diese Liebe nicht geben konnten. Oder nur bedingt oder vielleicht sogar gar nicht. So, und dann haben wir alle irgendwo einen Mangel. Wir wachsen auf mit Schäden, ich würde mal sagen mit ein paar Blechschäden. Wir sind Neuwagen, der überall dagegen gefahren wurde und die Leute sagen, ja, der ist ja erst ein Tag alt, der ist doch noch neu. Und wenn du genau hinguckst, sagst du, die Karre ist nichts mehr wert, die ist ja total verbeult. Und so laufen wir dann durchs Leben und wir denken, Gott ist genauso, Gott macht die nächste Beule. Aber Gott macht bei dir keine Beulen. Gott ist der beste Beulendoktor. Schon mal einen Beulendoktor zugeguckt? Ich habe schon ein paar Mal Dellen rausmachen lassen, aber ich dachte, na, ist doch gut jetzt. Und er macht alles noch eine Viertelstunde weiter. Das ist erst gut, wenn er sagt, es ist gut. Weil der sieht es, ich nicht. Für mich wäre es gut genug gewesen, ja. Aber nein, und habe ich gedacht, der macht seinen Job richtig. Der macht seinen Job richtig gut. Der macht seinen Job richtig gut. Oder mein Tattoo mit den 3 Ringen hier, kennt ihr ja alle. Wo so ein junger Tscheche war das, 22 Jahre alt, und ich denke noch so, der hat selber gar keine Tattoos, kann der überhaupt tätowieren? Der macht Tattoos, da fliegt das Blech weg, aber das wusste ich nicht. Und dann malt er da rum und malt da rum, dann macht er ein Gummi und malt, und dann mit dem Gummi geht's nicht, dann hat er mit dem Lineal, es geht nicht. Alter, nach 2 Stunden habe ich gedacht, ich glaube, ich habe den falschen Tätowierer rausgesucht. Und habe ich gebetet, habe ich gesagt, Herr, bin ich hier falsch, ist das der falsche Typ? Und er hat schon gemerkt, dass ich nervös werde, aber ich bin perplex gewesen, weil er so ruhig geblieben ist. Und dann sagt Gott zu mir, nee, das ist genau der Richtige. Weil er gibt nicht auf und er macht erst weiter, wenn er die Linien gerade hat. Und dann habe ich dem zugeguckt, 10 Minuten, habe ich gemerkt, der kämpft, der schwitzt, aber er gibt nicht auf. Und dann habe ich gedacht, ey, ich habe genau den richtigen Tätowierer. Hätte ich vielleicht so einen alten Hasen gehabt, der hätte vielleicht gesagt, ja, ist ja gut genug, komm, stell dich nicht so an. Nein, der war neu. Und er hat gesagt, das muss richtig oder gar nicht. Und das hat mich beeindruckt. Das hat mich echt beeindruckt. Und ich frage mich manchmal, sind wir Christen auch so? Oh, komm, das ist gut genug. Oder sagen wir, nee, das muss ganz akkurat sein. Ist unser Glaube manchmal gut genug oder sagen wir, nee, der muss so scharf sein, wie es nur irgendwie geht. Wer trifft die Entscheidung? Wir selber. Wir selber. Ich hätte jederzeit abbrechen können, sagen, weißt du was, wir hören jetzt hier auf. Mir wäre nichts passiert, ihm auch nicht. Wäre ein bisschen peinlich gewesen, ein bisschen unangenehm, aber nee, er hat nicht aufgegeben. Ich war genau beim Richtigen. Und das ist cool, wenn wir den Heiligen Geist fragen, was ist dran? Wir wollen in Urlaub fahren. Der Heilige Geist sagt, fahr nicht. Leute, das ist das Training, was wir brauchen, was wir haben müssen. Wisst ihr, wo Adam und Eva gesündigt haben, haben sie den Router verloren. Der Router wurde ihnen geklaut vom Teufel. Ab da konnten sie nicht mehr ins Internet. Du kannst die beste Leitung haben mit der größten Anzahl an Bytes. Du kannst den teuersten Computer haben. Aber wenn du kein Router hast, wenn du das Connect-Ding oder das, wie sagt man, the missing link, das Stück, was du brauchst, das Gerät, was du brauchst, um ins Internet zu kommen, nützt dir das alles nichts. Und 2000 Jahren haben die Leute, oder 4000 Jahren haben sie keine Verbindung mehr mit Gott gehabt. Der Ruder war nicht mehr da. Gott musste immer irgendjemand schicken, meistens Engel, die zu den Menschen geredet haben, weil der eingebaute Ruder war weg. Und dann sagt Jesus, und das schauen wir uns heute an, ich schicke euch den Heiligen Geist, der wird euch in alle Wahrheit führen und leiten. Und der Heilige Geist ist der Router, sinnbildlich gesprochen, den du zurückerstattet bekommen hast und du kannst jetzt ins Internet und kannst dich connecten mit Gott und hören, was er sagt, gucken, was er macht und so weiter. Weißt du, wenn du mit Leuten sprechen würdest, die aus dem Land kommen, die kein Internet haben, die überhaupt nicht wissen, was Internet ist, und du würdest denen sagen, habt ihr Internet? Ja, was ist das denn? Ja, man kann sich mit den ganzen Menschen auf der ganzen Welt verbinden. Na, so ein Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Das ist genauso, wenn du zu einem da draußen sagst, ich höre die Stimme Gottes in mir. Was, so ein Quatsch gibt's doch gar nicht. In Wiesloch sind noch ein paar Zimmer frei. Kannst dich bewerben, die nehmen dich gerne. Warum? Weil die nicht verstehen, dass etwas verloren gegangen ist, was Gott durch den Heiligen Geist wieder erstattet. Dass wir die Stimme des Heiligen Geistes hören und uns danach ausrichten, das ist der Idealzustand. Wer kennt die drei Grundfesten des christlichen Glaubens? Wie wird man Christ? Wer weiß es? Was ist Schritt 1? Bekehrung, sag's laut. Wir bekehren uns. Was ist die Bekehrung? Ich war vor ein paar Wochen in einem Gottesdienst einer großen Gemeinde, 300 Leute gehen da rein, drei Gottesdienste am Sonntag, die platzen aus allen Nähten. Ein Traum. Zwei Ordnerteams, drei Lobpreisteams, die haben oben im ersten Stock Kinderstunde, also Sonntagsschule, richtig Schule. Die haben Kindergarten, alles dabei. Du läufst da rum, die haben einen eigenen Laden, einen Musikladen und eine Bar für die Teenager, ein extra Raum, alles. Du läufst da rum am Berg, du hast Aussicht, du denkst, ein Traum. Die ganze Gemeinde, ein Traum. Ja? Und dann, Botschaft war gut, war nicht verkehrt. Und dann zum Schluss kam der Aufruf zur Bekehrung. Und ich war entsetzt. Es war ein Gebet ohne Buße. Bekehrung heißt, ich kehre um. Ich 180 Grad, nicht 360, wie Baerbock mal gesagt hat. 180 Grad heißt, ich bin ursprünglich meinen Weg gegangen, den Weg der Welt, den Weg der Sünde. Und jetzt bin ich zurück zu Gott und ich laufe zum Kreuz. Und ich reinige mich und ich will sauber leben mit Gott zusammen. Das ist eine Bekehrung. Und dazu muss ich erkennen, dass ich ohne Jesus verloren bin. Wenn ich eine Botschaft nicht erkenne, der Prediger oder was auch immer nicht predigt, dass du ohne Jesus verloren bist, dass du Jesus brauchst und derjenige, der zuhört, bei dem das nicht Klick macht, und wir wissen, der Heilige Geist bekehrt, nicht Menschen. Wenn der Heilige Geist von einem Zuhörer, nicht das Herz, wir lesen oft in der Bibel, sie hörten Jesus zu und dann gingen sie traurig weg und haben gesagt, das ist ein Spinner. Auch das gibt's heute noch. Auch wenn du das Evangelium predigst oder ich, gibt's Leute, die zuhören und sagen, so ein Spinner. Egal, Staub abschütteln, weitergehen. Aber wenn diese Botschaft nicht drin ist und in diesem Übergabegebet war keine Silbe von ich bin ein Sünder, ich bin ohne dich verloren, danke Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Es war einfach nur, ich lade Jesus ein. Weißt du, wenn zu mir einer kommt und sagt, hey, ich habe gestern bei dir was geklaut, ja, aber ich bereue es nicht. War nicht okay, aber ich bereue es nicht. Dann sage ich, du bist ein Arschloch, mit dir will ich nichts zu tun haben. Stimmt's? Meinst du, Gott nimmt jemand an, der sagt, ja, ich würde gerne in den Himmel kommen, aber was ich bisher angestellt habe, ist mir egal, finde ich okay. Ich würde es immer noch so machen. Das ist keine Reue, das ist keine Buße, das ist keine Umkehr, das ist keine Bekehrung. Versteht ihr das? Ich habe dann auch versucht, mit Gemeindeleitern so ein bisschen durch die Blume und mit Leuten, die ich da kannte. Wisst ihr, was die Aussage war? Wir wollen die Leute, die kommen, nicht vor den Kopf stoßen. In der Zeit leben wir. Wir wollen die Leute, die kommen, nicht vor den Kopf stoßen. Hat das was mit dem Evangelium der Bibel zu tun? Nein. Nein, Gott sagt ganz klar, du bist ohne mich verloren und ich biete dir die Hand zur Rettung. Ich bin für dich am Kreuz gestorben, obwohl du mich gar nicht leiden kannst, aber ich biete dir die Hand zur Rettung. Ich hatte neulich nachts, ich bin in letzter Zeit wieder oft nachts wach, aber ich bete dann immer, nutze die Zeit mit Gott. Freitagnacht hatte ich wieder Satanisten da, über 10 Stück in meinem Zimmer. Aber egal. Zeigt ja nur, dass man richtig ist. Ich amüsiere mich immer. Die kommen schnell, dann gehen sie wieder schnell. Die machen nachts immer Buggedibu, weißt du? Und da hat Gott mir so eine Vision gegeben. Die ganze Welt, in der wir leben, ist ungefähr so wie die Geschichte von der Titanic. Die Titanic, Das erste Schiff, was man unsinkbar nannte, schon Gotteslästerung, nicht mal Gott kann es sinken, hat der Ingenieur gesagt, der es gebaut hat oder geplant. Da gab es drei Klassen. Erste Klasse, zweite, dritte Klasse. Kennt ihr das? Gibt es das in der Welt heute auch? Erste Welt, zweite Welt, dritte Welt? Kennen wir das? Die Dritten, die Billigtickets hatten, die nicht mehr Geld hatten, waren ganz unten drin, wo das Schiff stickig war, ohne Fenster, mit dem Gestank vom Kohle und allem, was da so Öl und stickig und Schweiß und nicht geduscht. Zweite Klasse war schon ein bisschen besser und oben waren die Reichen, die im Ballsaal getanzt haben und gefeiert haben. Vielleicht habt ihr den Film schon gesehen. Und da hat Gott mir so eine Vision gegeben, wie wenn die Gemeinden oder die Leute, die Jesus kennen, wie so kleine Rettungsboote sind, die schon bevor der Eisberg überhaupt in der Nähe ist, um die Titanic fahren und rufen, komm, springt ins Wasser, das Ding wird sinken. Und da habe ich Leute oben an der Reling gesehen, wie sie rundherum sagen, bist du bescheuert? Ich verlasse doch nicht den Luxusliner, geh deine Nussschale, verpiss dich. Wow, habe ich gedacht, krass, genau so ist es in der Welt, gell? Wenn du auf manche Leute triffst, die sagen, hör mal auf mit deinem Jesus, verpiss dich. Ich sag's mal knallhart. Sie können auch schönere Worte nutzen, aber das kommt aufs selbe raus. Und dann waren ein paar, die gesprungen sind und die waren in diesen Nussschalen drin mit ein paar anderen. Und dann ging das ein paar Wochen, ein paar Monate und sogar ein paar Jahre. Und irgendwann haben die gesagt, ey, du hast doch gesagt, das Ding sinkt, ich sehe es ja immer noch. Hast du mich reingelegt? Nein. Du bist rechtzeitig in die Nussschale. Manchmal fühle ich mich auch so als Christ wie in so einer Nussschale. Ich wäre auch gerne im Luxusliner. Aber das Ding wird sinken, diese Welt wird sinken. Diese Welt wird vergehen. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde, aber meine Worte bleiben. Die Erde wird vergehen. Wir wissen, Gott wird eine neue Erde schaffen. Die Leute glauben lieber, dass es auf dem Mars Aliens gibt, als dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Interessant, gell? Wenn du einen Post machst auf Facebook, hey, ich habe ein UFO gesehen, da hast du 100 Likes. Boah, krass, wie sah das aus? Die wollen alles wissen. Wenn du sagst, Jesus kam vom Himmel herab, schon wieder so ein Spinner. Die Leute wollen glauben, was sie glauben. Aber wir fokussieren uns auf die, die über die Reling springen und in unser Rettungsboot kommen. Das muss unser Fokus sein, weil alles andere wird uns entmutigen. Amen. Und Gott hat uns nicht gesagt, es werden viele ins Rettungsboot kommen oder die oder der oder jener. Die die Botschaft hören und annehmen, die sind Gott wohlgefällig. Krass, gell? Aus allen Nationen, aus allen Stämmen. Lass dir deinen Glauben durch nichts erschüttern. Leute, das geht nur zusammen mit dem Heiligen Geist. Und wenn du trainiert bist, seine Stimme zu hören, wenn du angefangen hast, auf ihn zu hören, soll ich da hinziehen, ja oder nein? Soll ich kaufen, ja oder nein? Vier Entscheidungen, habe ich euch schon mal gesagt, die entscheiden dein ganzes Leben. Wo wohne ich? Entscheide dein ganzes Umfeld. Du kannst nicht in die Bronx nach New York ziehen und sagen, toucht mich nicht. Das wird dich touchen. Da, wo du wohnst, das wird dich touchen, es wird dich prägen. Auch deine Kinder, wenn die da aufwachsen, es wird sie prägen. Du kannst nicht in eine Drogennachbarschaft ziehen und sagen, ja, meine Kinder sind sauber. Die werden in Kontakt kommen mit dem Mist. Richtig? Dann, wo arbeitest du? Auch das wird dich. Ich hatte mal einen Christ, wahre Geschichte, der gesagt hat, war lange arbeitslos, ich fange jetzt in der Pornoabteilung an vom Videoladen. Kennt ihr noch Videokassetten? Die Älteren kennen es noch, die anderen, mit dem Videokassetten. Na, ich sage, du kannst doch nicht da drin anfangen und denken, das toucht dich nicht. Ja, nee, ich bete immer davor und so, das toucht nicht. Natürlich hat es nicht funktioniert. Du kannst ja nicht einen Job annehmen, das ist vorbei, Bekehrung, nochmal, du kannst nicht den Weg mit der Welt weitergehen und sagen, ja, ich bleibe aber Christ. Das geht nicht. Entweder oder. Jesus hat mal so gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Das geht nicht. Und das ist so immens wichtig. Dritter Punkt, wen heirate ich? Du kannst nicht jemand heiraten, der gegen Gott ist oder der von Gott nichts wissen will. Das wird nicht funktionieren. Ein einziges Mal in 35 Jahren Christ sein oder 36 Jahre jetzt, habe ich es einmal erlebt, wo eine Frau einen ungläubigen Mann hatte und dann hat er zum Glauben gefunden. Bei bestimmt 20, 30 Frauen, ich bin mal wirklich bescheiden, sind die danach vom Glauben abgefallen. Weil nach dem, wo er hatte, was er wollte, war es aus mit Bekehrung, interessiert mich nicht. Du kannst machen mit deinem Jesus, was du willst, aber ich nicht. Und natürlich, dann kam, ja, am Sonntag kannst du nicht, weil da wollen wir da und da hin. Ja, und da ist ein Seminar, da wollte ich hin die Woche. Nee, das geht nicht, du musst da bleiben, Diesel. Logisch, oder? Wenn einer nicht versteht, warum du gläubig bist, der Teufel wird alles benutzen dagegen. Deswegen sagt die Bibel, heirate keinen Ungläubigen. Das sind so Dinge, die sind herausfordernd. Macht es Spaß, das jemand zu sagen? Nein. Und wenn jemand sich bekehrt und er hat einen Partner, der nicht gläubig ist, sagt die Bibel, bleibt zusammen. Wenn er nicht gegen den Glauben ist, bleibt zusammen. Oder sie nicht gegen den Glauben ist, bleibt zusammen. Weil eure Ehe ist geheiligt durch den, der gläubig geworden ist. Weisheit, Leute, Weisheit, Weisheit. So, drei wichtige Punkte, die alles entscheiden. Jetzt kommt Nummer 4. Für Christen, in welche Gemeinde gehe ich? Du kannst nicht zu den Brüdern gehen, zu Brüdergemeinden, wo die Frauen links sitzen, die Männer rechts, die Frauen nur Röcke, wie sie auf dem Boden anhaben, so ein Dutt oben, keine Schminke erlaubt ist, die Männer nur Anzug und Krawatte, da ist keine Liebe, aber wir sind alle tolle Christen. Du kannst da nicht erwarten, dass du da in der Liebe wächst. Du kannst auch nicht in einer Gemeinde erwarten, dass du da wächst, wenn da keine Gnade gepredigt wird. Wie ich es in Mexiko erlebt habe, wo ich euch erzählt habe, wo der Hauptpastor weggeht, ich sage, warum gehst du jetzt weg? Ja, ich muss den Pastor in Mexico City rausschmeißen, sage ich, warum? Ja, der hat Ehebruch begangen mit der Sekretärin. Und ich sage, wieso wirfst du den raus? Ja, der ist untragbar. Sag, wieso ist der untragbar? Das ist ein Bruder, der ist gefallen, der braucht jetzt deine Liebe. Jetzt braucht er deine Liebe. Jetzt braucht er dich als Mentor. Jetzt braucht er dich als Hauptpastor. Nein, das geht nicht. Wenn einer sündigt, ist er weg. Wo ich gedacht habe, was lebt ihr hier für ein Evangelium? Ohne es zu verurteilen, einfach nur feststellend. Mir hat es bald mein Herz aus der Brust gerissen. Habe ich gedacht, wer ohne Schuld ist, werfe. Mann. Das ist einfach, das ist eine Logik in sich. Wenn das nicht gelebt wird. Natürlich muss der aufhören mit der Sekretärin. Natürlich muss der Buße tun. Das ist nicht die Frage. Aber wenn wir fallen, brauchen wir die anderen, die uns aufhelfen. Nicht, wenn wir stehen, da brauche ich niemand. Wenn ich stark bin und cool bin, da brauche ich niemand. Wenn ich falle, brauche ich Hilfe, oder? Das Krankenhaus wartet darauf, dass mir was passiert. Der Arzt ruft nicht an, können wir heute was für Sie tun? Nächsten Morgen wieder um 9, können wir heute was für Sie tun? Nein, mir geht's gut, können wir heute was für... Das ist doch die Welt nicht. Du gehst dann hin und sagst, hey, ich bin gefallen, ich habe mich geschnitten, was auch immer. Gott ist aber da. Gott sei Dank ist Jesus anders. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Ich denke mir immer, das sind so kurze Sätze, die sind so provozierend oder so segnend, je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Mal provoziert es mich, wo ich denke, wah! Oder ich bin gut drauf und ich sage ja, Amen. Ich vertraue meinem Gott, ich vertraue meinem Jesus. Wann entscheidet sich das? Jetzt, heute und hier, wo du dein Leben baust. Du bist hier nicht, weil dir langweilig ist oder weil du mich toll findest. Du bist hier, weil der Heilige Geist dich hierher geführt hat. Weil er dich hierher geführt hat. Die drei Säulen des Glaubens. Was war das Erste? Wer weiß es noch? Bekehrung. Was ist das Zweite? Oder das Dritte? Also es ist nicht in der Reihenfolge. Nein, die Taufe im Wasser. Oder die Heilige Geisttaufe, je nachdem, wie schnell Gott ist oder wie schnell du bist. Aber normalerweise bekehrst du dich, du lässt dich taufen als Erwachsener, denn die Taufe, wo du ganz untergetaucht wirst, nicht als Baby, drei Tropfen auf den Kopf, das macht keinen Sinn. Denn die Taufe ist das Zeichen, dass du umgekehrt bist. Ein Baby kann nicht umkehren, das hat noch nichts angestellt. Das hat nur die Erbsünde von Adam in sich. Aber die Erwachsenentaufe ist das, wo du zeigst nach außen, ich gehöre zu Jesus. Punkt 3 ist die Geistestaufe, wo du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Die Bibel nennt es Pfingsten. Das sind die drei Säulen. Und die müssen da sein. Wenn die nicht gepredigt werden, dann bist du ein Krüppel, dir fehlt was. Du bist ein geistlicher Krüppel. Da draußen gibt es so viel geistliche Krüppel, Wahnsinn. Diese Gemeinde ist voll von Leuten. Party, Stimmung. Und ich bin da mittendrin und mein Herz blutet. 3, 4 Lobpreislieder mit Pause dazwischen. Dann wird gequatscht, dann wird sich begrüßt. Dann kommt eine mit ihrem Baby durch die Reihen durch und alle dieses Baby, oh Gucci, Gucci, Gucci. Dass wir den Herrn gerade anbeten wollen, völlig wurscht, der kann warten, bis er dran ist. Da ist ein Chaos, wo ich mir denke, was soll die braune Masse? Ich gehe da nicht hin und überhebe mich über die oder bin da der Klugscheißer aus Heidelberg, der ihnen sagt, wie es gefälligst zu laufen hat. Das ist nicht mein Business, habe ich gar keine Lust zu. Bin immer froh, wenn der Heilige Geist mir nicht sagt, mach das. Aber ich denke mir, wenn du alles verwässerst, ist die Bude voll. Wenn die Leute hören wollen, was sie hören wollen, ist die Bude voll. Ist die Bude voll. Ich habe gestern ein Zeugnis gehört von Mann Gottes. Frau gläubig, Mann ungläubig. Gegen Glauben, will von Gemeinde nichts wissen, gar nichts. Dann gehen die miteinander essen, so finally nach einer Weile. Und der Mann fragt diesen Mann Gottes lauter Fragen. Das ist immer gut. Fragen ist gut. Und er beantwortet die ihm alle aus der Bibel, wie Gott es so sieht, wie Gott es gesagt hat und so weiter. Und der Mann war echt berührt. Und wisst ihr, was die gläubige Frau gemacht hat? Ha, sagt sie zu dem Mann, siehste, jetzt hast du das davon, ich hab dir gesagt, frag nicht. Wie blöd muss man sein? Wie blöd muss man sein? Gott gibt so eine Situation, gibt dem Mann die Chance, das Evangelium zu hören. Und die christlich hat ja nichts mit Christus zu tun, das wisst ihr. Die christliche Frau regt sich drüber auf, dass er klipp und klar sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch ihn. Da regt die sich auf. Wir leben in einer komischen Zeit, gell? Es wird immer verrückter. Lesen wir weiter. In meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Halleluja. Im Himmel gibt es viele Wohnungen. Oh, ich werde eine Mega-Villa haben, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wenn du neidisch bist, jetzt ist die Zeit, deine Villa zu bauen. Jetzt sammelst du dir Schätze im Himmel. Amen. Mach das selber, hast vielleicht eine größere Villa wie ich, alles gut. Das Gute ist, im Himmel wird es keine Eifersucht mehr geben. Nichts Böses. So, Vers 3. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Halleluja. Ich kann nie wieder verloren gehen. Jesus kann nicht lügen. Und wenn er nicht lügen kann und es stimmt, dann muss er das einhalten, weil er es versprochen hat. Ist das cool? Gott wird mich zu sich holen. Ich habe Frieden. Alle Kinder, die bis 19 sterben, sind automatisch im Himmel. Ist das gut? Ich sage vielen Frauen, die Abtreibungen hinter sich haben, wenn sie dann bekehrt sind, du wirst deine Kinder alle im Himmel treffen, die warten dort auf dich. Die werden dir entgegenlaufen und rufen, Mama, Papa, ich habe dich so vermisst. Alles, was der Teufel zum Bösen gemacht hat, wird Gott zum Guten wenden. 4. Denn der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Sie waren aber noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gott zu verstehen ohne den Heiligen Geist ist unmöglich. Das ist nicht schwierig, es ist was? Unmöglich. Herr, sagte Thomas, oh, ich liebe die Thomasse. Wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Jesus hat ihnen immer wieder gesagt, was kommt, und jetzt sagt er wieder, was kommt, und er sagte, wir wissen doch nicht, wohin du gehst. Gerade erzählt er vom Himmel. Wohin gehst du? Ins Bed and Breakfast? Ins Hilton? Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ja, dann geht Jesus noch einen Schritt rüber. Ich bin der Weg. Cool, oder? Herr, wohin soll ich fahren? Ich bin der Weg. Okay. Also egal, wohin du fährst, wenn du mit Jesus fährst, ist Jesus der Weg. Wenn du ohne ihn gehst, wird schwierig, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt niemand durch mich. Haben wir gerade schon gehört, gell? Jetzt kommt ein Schlüsselvers, Vers 7. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, Zukunftsform, wann ist das passiert? Wer weiß es?
In der Vergangenheit.
Nein. Wenn ihr erkannt habt, ist Zukunftsform, wann ist das passiert? Wie? Richtig, danke. Einer hat es verstanden. Pfingsten. Habe ich gerade schon erwähnt. Im Pfingsten wurden sie getauft, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dann erst haben sie Jesus erkannt. Du kannst Jesus nur ganz erkennen, wenn Gott dir geöffnete Augen des Herzens gibt. Sonst ist Jesus irgendein Guru, irgendein Heiler, irgendein Wundertäter, wie jeder andere auch. Nein, ist er nicht. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und das geht nun her. Spricht Jesus in Zukunftsform prophetisch. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Wie? In der Form von Jesus. Aber sie kennen ihn noch nicht. Jemand kennen und kennen ist zweierlei. Wenn du mich fragst, kennst du deine Nachbarn? Kann ich sagen, ja, ich kenne meinen Nachbarn, den Herrn Müller. Ja, was ist denn sein Lieblingsessen? Da muss ich pausieren. Kenne ich nicht. Was ist seine Lieblingsfarbe? Seine Lieblingsmusik? Ja, aber du hast doch gerade gesagt, du kennst ihn. frag mal Christen, kennst du Jesus? Natürlich kenne ich Jesus. Aber wenn du dann in die Details gehst, wissen die gar nichts von Jesus. Ja, weiß ich nicht, Bruder. Nach der Bekehrung, nach dem Kreuz, kommt der Heilige Geist. Vorher war es nicht möglich. Wo war der Heilige Geist bis zum Kreuz? Wer weiß es? Wo? Im Allerheiligsten. Und er konnte da nicht raus, der war da eingesperrt. Bis der wahre Tempel kam. Was ist der wahre Tempel? Wo Gott schon immer sein wollte? In uns, in dir und in mir. Als sie Gott einen Tempel bauen wollten, hat Gott gesagt, was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen? Die Erde ist der Schemel meiner Füße. Und trotzdem hat Gott es zugelassen, damit sie einen Anbetungsort haben, nämlich den Tempel in Jerusalem. Der dreimal aufgebaut, dreimal zerstört wurde, jetzt gerade bauen sind. Jetzt bald kommt es, wir leben in der Endzeit. In der biblische Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen. Buchstäblich. Die Leviten, die Priester, die den Priesterdienst am Tempel tun werden, das sind Kinder, die werden von Geburt an weggetan, wisst ihr das? Die leben in einem Haus, bis sie 20 sind. Die waren noch nie draußen. Die haben noch nie Leute draußen getroffen. Die haben noch nie was Todes angefasst. Die haben noch nie eine Frau berührt. Das steht alles im Gesetz. Wir wissen, dass das Gesetz erfüllt ist durch Christus, aber die Juden halt nicht. Die machen immer noch dasselbe Zeug wie früher. Dann brauchst du eine Kuh, eine rote Kuh, die nicht mehr als 4 andersfarbene Haare hat. Das gab es die letzten 2000 Jahre nicht mehr. Seit 4 Jahren gibt es diese Kühe wieder. Leute, es erfüllt sich vor unseren Augen. Und wir wissen, dass der Antichrist, wenn er kommt, sich in den Tempel Gottes setzen wird und ausgeben, dass er Gott sei. Das ist ja nur möglich, wenn der Tempel wieder da ist. Ich habe jetzt ein Video gesehen, Präsident Trump unterstützt diesen Tempelbau. Und die werden den Neber die Al-Aqsa-Moschee bauen. Der Platz ist da. Das wird ganz schnell gehen. Der Tempel ist komplett fertig. Alle Goldgeräte sind gegossen. Der 7-armige Leuchter, der Schaubrottisch, alles ist da. Die müssen es nur zusammenbauen. Ich denke mal, ein Jahr, maximal 2 steht das Ding. Dann kann der Antichrist kommen, die Dinge der Bibel kommen. Und wir sehen ja alles, wie es läuft, wie es weitergeht in diese Richtung, gell? Herr, sagte Philippus, Vers 8, zeig uns den Vater, das genügt uns. Zeig uns Gott, das genügt uns. So redet jemand, der von Gott keine Ahnung hat. Oh, zeig mir mal kurz deine Power, dann okay. Vielleicht wie im Rockerclub, gell, Achim? Zeig mir mal deine Power, patsch mal 3 Stück weg, dann bist du mein Präsi, dann folge ich dir. Nee, das ist nicht dein Präsi, weil du den nicht im Herz hast. Du hast den in der Birne, im Verstand, aber nicht im Herzen. Ja, du kannst Gott nicht dienen, wenn du ihn nicht im Herzen hast. Du musst ihn im Herzen haben. So lange bin ich bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich euch nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Niemand hat bis dahin Tote auferweckt. Niemand hat bis dahin Leprakranke geheilt, wo eine Hand abgefault war und die wächst wieder raus. Jesus tat ein Wunder nach dem anderen und die Leute haben immer noch nicht geglaubt. Wunder führt niemand zu Gott. Das sind immer die, die sagen, ah, mach mal ein Wunder, dann glaube ich dir. Nee, du glaubst entweder jemand aufgrund dessen, wie er ist, wie du ihn kennengelernt hast und dann braucht er keine Wunder, um dich zu überzeugen oder die Wunder werden dich nicht überzeugen, weil es nicht dein Herz überzeugt hat. Verstanden? Viele Christen wollen immer Wunder sehen, aber das baut nicht deinen Glauben. Dein Glauben baut Wunder. Du musst das Pferd richtig rumsatteln, damit du in die richtige Richtung reitest. Du kannst den Sattel verkehrt rum machen und das Pferd... Schwierig. Glauben, den du gebaut hast, bringt Wunder hervor. Markus 16, Zeichen und Wunder werden denen folgen, die da glauben. Zeichen und Wunder werden folgen, die glauben. Aber Glauben folgt nicht auf Wunder. Wir wissen, Jesus heilte 10 Leprakranke. Einer kam zurück und hat sich bedankt, einer. Den anderen war es egal. Die waren froh, dass sie gesund waren. Wie lange das angehalten hat, wissen wir nicht. Sagt uns die Bibel nicht. Aber der Teufel, der ausgetrieben wird, der verantwortlich ist für jede Krankheit, Der kommt gerne wieder zurück. Und er kann leicht wieder einziehen, wenn die Türe aufsteht im Haus. Und die Türe steht immer dann auf, wenn der Heilige Geist nicht der Türwächter ist. Also sollen wir glauben, sagt Jesus, wenn wir das sehen, was er tut. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Wunder. Denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Jesus verspricht dir alles, worum du ihn bittest, wenn es sauber ist. Du kannst nicht sagen, oh Herr, ich hätte gern 3 Sexbomben. Oh, ich hätte gern 15 Ferraris. Solche Gebete beantwortet Gott nicht, weil die dich wegführen von ihm und nicht hin. Du würdest deinem drogensüchtigen Sohn auch nicht nochmal eine Packung Drogen geben und sagen, ja, komm, noch das eine Mal und dann ist gut. Nee, das war dann das letzte Mal. Mensch, dumm läuft. Aber Jesus verspricht uns, alles, worum wir in seinem Namen bitten, das wird er tun, damit der Sohn in der Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Jetzt sind wir wieder beim Glauben. Glaubst du das oder zweifelst du es an? Wenn du es glaubst, hast du Frieden, hast du Ruhe. Ich merke, der Teufel ist bei mir mittlerweile nur noch mit einem Job beschäftigt. Mich mit Zweifel zu bombardieren. Rund um die Uhr. Ständig mit Zweifeln. Sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott treu sein? Sollte? Ja, er ist es. Amen. Punkt. Dazu kommen die ganzen Dinge, die sich da draußen verändern, die mir nicht gefallen. Und dann kommt er und sagt, es wird alles immer schlimmer. Schlimmer. Er ist ein Meister der Angst, ne? Ozonloch, Feinstaub und wie die ganzen Dinge hießen der letzten 30 Jahren. Jeder Generation hat Angst gemacht. Verrückt, oder? Aber wenn du im Glauben festhältst und sagst, 10.000 zur Rechten, 10.000 zur Linken, 1.000 zur Rechten, 1.000 zur Linken, such dir was raus. Mich wird es nicht treffen. Punkt, Amen, aus. Dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt. Und selbst wenn du so eine Nahtoderfahrung hast wie ich, wo du über dem Krankenwagen schwebst und durchs Dach gucken kannst, denkst, wow, Science Fiction, toll. Das war schwer traumatisierend. Das war nicht ein Easy-Peasy-Erlebnis. Das war schwer traumatisierend. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich das überwunden hatte. Aber ich wusste eins, hey, Gott lässt mich nicht sterben, bevor der Tag kommt, den er bestimmt hat. Der Teufel kann mich nicht töten. Kann er dich töten? Nö, kann er nicht. Er kann dich nur töten, wenn du dich eins machst mit dem, was er sagt. Oh ja, ich habe Krebs. Oh ja, ich habe dies. Oh ja, ich habe das. Wenn du übereinstimmst mit ihm, bekommt er Anrecht an deinem Leben. Seht ihr, wie wichtig Reden ist? Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Was wir sprechen, ist so wichtig. Achte auf deine Worte. Und wir leben in einer Welt, wo jeder plappert. Jeder plappert und redet und plappert und haut irgendwas raus und ist alles okay. Comedy ist immer mittlerweile auf Kosten der anderen. Otto war noch lustig. Heinz Erhardt war ein Niveau unerreicht. Mittlerweile geht Comedy nur noch auf Kosten der anderen. Billig, vulgär, ordinär, ekelhaft. Das hat für mich keine Klasse. Das ist einfach nur primitiv. Sich lustig zu machen über andere, ist primitiv. Gott ist für dich. So, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ihr kennt die Story, wo ich jahrelang gedacht habe, scheiße, Gebote halten, ich halte sie nicht alle, also liebe ich Jesus nicht. Jesus immer wieder gesagt hat zu mir, wenn du mich liebst, hältst du meine Gebote. Nicht, ja, Jesus, hör doch auf, mich zu quälen. Und nach dem vierten Mal, hey, was willst du von mir? Der Herr sagt, wenn du mich liebst. Und dann hat es Klick gemacht in meiner Birne. Ich war die ganze Zeit an der falschen Baustelle. Ich habe versucht, wirklich versucht, die Gebote zu halten. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe vergessen, dass ich lieben kann. Und dann habe ich mich fokussiert auf Jesus lieben und dann fiel das Gebote halten immer leichter. Wenn ich meine Frau liebe, fällt es mir leicht, treu zu sein. Wenn ich meine Frau nicht so liebe, bin ich offen für alles Und ihr wisst, wenn man offen für alles ist, kann man nicht ganz dicht sein. Das ist das Problem. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden. Wenn ich in der Firma arbeite und ich liebe die Firma und ich liebe meinen Chef, dann klaue ich nichts. Ja oder nein? Wenn ich im Verein bin der Kassierer und ich mache das mit vollem Herzen, ich bin mit ganzem Herzen dabei, dann tue ich nichts auf die Seite. Zieht sich durch unser Leben wie ein roter Faden. Vers 16. Und der Vater wird euch an meine Stelle einen anderen Helfer geben. So, jetzt kommt das Eingemachte, um was es heute geht, um den Heiligen Geist. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Wie lang? Wir hatten hier vor vielen Jahren eine Frau. Boah, die hat mich Nerven gekostet. Ich glaube, das waren 3 Jahre am Stück, jeden Sonntag. Thomas, bin ich noch errettet? Sage ich, ja. Habe ich noch den Heiligen Geist? Ja. Die kam schon rein, ich wusste was jetzt. Da lernst du Liebe und Gnade. Wenn du da nicht Gnade ziehst, sag, Herr, gib mir Gnade, ich möchte sie trotzdem lieb haben. Ich könnte sie gerade so ungespitzt in den Boden hauen. Oder du hast so Gedanken, wenn sie das jetzt fragt, ich würge sie. Oder die kommt rein, du willst schon, nein, ja. Aber da habe ich gemerkt, es nützt nichts, wenn ich glaube. Es nützt ihr nichts, wenn ich glaube. Sie muss selber glauben. Und sie wollte nicht selber glauben. Du kannst so Leuten nicht helfen, die nicht selber glauben wollen. Wenn sie der Propaganda des Feindes glauben. Nichts ist so effektiv wie Propaganda. Das wussten schon die Römer, die Griechen, alle. Der Adolf wusste das, alle wissen das. Wenn du den Soldaten sagst, die Feinde sind so klein, kein Problem. Kennt ihr die 10 Kundschafter, die ausgesandt wurden, nachdem Israel ausgezogen ist aus Ägypten? Und die sollten das Feindesland erkunden und da waren Riesen, halb Mensch, halb Dämon. 30 Meter groß. Man hat Knochen gefunden, ist alles bewiesen, aber es verschwindet halt alles, sonst hätte die Bibel ja recht. Und 8 von 10 haben gesagt, oh, wir sind wie Mücken, wie Heuschrecken, wir sind wie Kakerlaken in ihren Augen, sag ich mal. Und 2 haben gesagt, da gibt's Riesen, ja, aber wir werden sie fressen wie Brot. Joshua und Kaleb. 2 von 8 hatten Glauben. Und war Gott mit ihnen? Haben sie das Land eingenommen? Ja. Wir müssen uns immer entscheiden, wem glauben wir. Oh, die Feinde sind so groß und so viele, wir werden alle sterben. Der Film 300 ist eklig, aber da ist ein Geheimnis drin. Eigentlich aus der Bibel geklaut. Gott hat auch mal gesagt, 300. Die lecken wie die Hunde. 300. Gegen eine Armee von 10.000. Und haben die platt gemacht. Das ist nicht logisch. Bei Gott ist nichts logisch. Weil bei Gott alles logisch ist. Bei Gott ist menschlich nichts logisch. Weil wir nicht seine Power haben, verstehen wir nicht, wenn er was sagt. Nur 300 Mann und die sollen die besiegen. Habe ich mich verhört? Fehlen da nicht ein paar Nullen? Nein, 300. Und warum ist bei Gott alles logisch? Weil er allmächtig ist. Bei Gott ist alles logisch. Wenn Gott sagt, die werden heute alle sterben, was werden die dann heute noch? Kann das jemand ändern? No. So ist das. Und das ist das Coole bei unserem Gott. 17. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Den Geist der Wahrheit. Wie viel Wahrheit spricht der Heilige Geist? Nur. Er wird dich niemals anlügen. Wie oft ich in meinem Leben von Christen gehört habe, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll mich scheiden lassen. Er hat einen neuen Mann für mich. Wird der Heilige Geist gegen das Wort Gottes gehen? Wir hatten hier mal eine Frau, die legt mir 2.000 Euro auf den Tisch. Sei, was soll ich damit? Ja, das ist für dich. Sei, ja, und wie, was, wo ist das Geld her? Ja, das ist von mir. Soll ich dir geben? Ich hatte kein gutes Gefühl. Ich wusste sofort vom Heiligen Geist, da ist was faul. Es war nicht lange danach, kam raus, dass sie 6.000 Euro geklaut hat. Und hat sie gedacht, dann gibt sie 2 dem Pastor Thomas und dann ist Gott zufrieden. Gott hat ja dann auch was davon. Du erlebst alles in der Christenheit. Alles. Du erlebst Menschen, die dem Wahnsinn näher sind als der Wahrheit. Hananias und Sapphira, die fielen tot um, weil sie den Heiligen Geist betrügen wollten. Es ist kein Spiel. Gott sei Dank habe ich das noch nicht erlebt, dass jemand tot umgefallen ist. Aber manchmal denkst du dir, das gibt's doch alles gar nicht. Wie kommt man auf solche Ideen? Weil sie nicht dem Heiligen Geist zuhören. Der Heilige Geist lügt nicht. Und wenn ein Geist dir etwas sagt, was gegen das Wort Gottes ist, was nicht in der Bibel steht, dann willst du das nicht. Der Heilige Geist sagt nicht, so spricht der Herr, ich habe mich geirrt, heute bin ich dafür, morgen dagegen. Das passiert nicht. Das passiert nicht. Auch kein Polizist kann kommen und sagen, ja, was sie gemacht haben, die Höchststrafe ist 3 Jahre, aber weil sie so eine dicke Nase haben, kriegen sie 6. Kein Mensch würde den mehr ernst nehmen. Keiner würde dem glauben. Würden sie alle sagen, du hast wohl einmal alle Tassen im Schrank. Du kannst ja nicht machen, was du willst. Das, was geschrieben steht, so wie es bei Menschen im Gesetz geschrieben steht, was Höchststrafe ist, so wird es angewendet. Stimmt's? Und Gott ist noch viel größer als das. Seine Wort, seine Bibel ist viel größer als das. Mit meinen eigenen Geschwistern habe ich oft diskutiert. Haben gesagt, ja, die Bibel kann man ja nicht ernst nehmen. Das ist ja von Menschen geschrieben. Ja, dann nehme ich das Grundgesetz auch nicht mehr ernst. Das ist ja auch von Menschen geschrieben. Wo kann ich ja jetzt jeden umbringen, den ich will, weil wenn ich eine Knarre habe, bin ich stärker wie der. Ja, nee, so kann man das nicht sehen. Das hast du doch gerade gesagt. Und dann sage ich immer selber, ich habe eine Frage für dich. Wenn es Gott gibt, weil für die, die sind ja alle katholisch, meine Verwandtschaft, aber sie glauben nicht, egal. Sei, wir nehmen jetzt mal theoretisch an, wenn es Gott gibt, wie wäre der denn? Ja, wäre der allmächtig oder ist es so ein kleiner Taschengott? Nee, wenn, dann muss Gott allmächtig sein. Sei, herrscht er über das ganze Universum, wenn es Gott gibt? Ja, da müsste eigentlich so sein, ja. Sei, stimmen wir dazu überein, Gott wäre allmächtig, ja. Sei, Gott würde über das ganze Universum herrschen, ja. Dann sage ich, okay, da sind wir uns jetzt einig. Sag ich, wenn es diesen Gott jetzt gibt und der nicht in der Lage ist, mir eine Gebrauchsanweisung für mein Leben zu geben, nämlich ein Buch, wo drin steht, was er von mir will und was er nicht von mir will, dann ist er entweder nicht allmächtig oder er herrscht nicht. Ja, so habe ich das noch nicht gesehen. Sei, wenn du einen Fernseher kaufst und da ist keine Bedienungsanleitung dabei, dann gebe ich den zurück. Sei, kaufe ich woanders, weil es ist mir zu doof. Ich sitze mir nicht tagelang hin und probiere aus, für was ist. Ich möchte das so einfach wie möglich. Du auch? Dafür hat Gott uns die Bibel gegeben. Damit wir wissen, was dran ist, was er von uns will, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, was uns hilft, was uns bewahrt und was uns nicht bewahrt. Mahatma Gandhi, interessant, gell? Hat gesagt, würden die Christen glauben, was in der Bibel steht, wäre die Welt bekehrt. Ja oder nein? Was ist falsch daran zu vergeben? Was ist falsch daran loszulassen? Was ist falsch daran, nicht zu stehlen, nicht zu töten, nicht Ehe zu brechen? Was ist da falsch dran? Wenn das alle Menschen leben würden, hätten wir es schön hier, oder? Also nochmal, Vers 17. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann. Wichtig, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 18. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Amen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Er deutet auf die Kreuzigung. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Da bezieht es sich auf die Auferstehung. An jenem Tag werdet ihr erkennen, Pfingsten, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid. Ist das cool? Jesus hat für alles Vorbereitungen getroffen. Wir folgen ihm nach, aber er musste den Weg freimachen, dass alles legal wird. Gott konnte den Heiligen Geist nicht Menschen geben, die nicht legal zu ihm gehören. Das wäre Manipulation gewesen. Gott gibt seinen Geist auch nicht Leuten, die noch dem Teufel dienen. Das macht er auch nicht. Ja, versteht ihr das soweit? 21. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Nochmal die Bestätigung. Gebote halten macht richtig Spaß, nicht zu stehlen, nicht Ehe zu brechen und vieles mehr. Ihr wisst alles, was Gebote sind. Das macht richtig Spaß, wenn die Liebe in mir zu Jesus größer ist als die Liebe zur Sünde. Das ist ein Austausch. Das muss irgendwann anfangen und dann wird es immer stärker und immer stärker und immer stärker. Und wir fallen alle immer noch irgendwann. Wir sündigen alle nochmal. Aber wir sind Gerechte, die noch ab und zu sündigen und nicht Sünder, die ab und zu gerecht werden, wie das die Kirche lehrt. An Weihnachten und Ostern, da sind wir heilig und den Rest vom Jahr. Und an Fasching, da bimben wir umeinander, da huren wir rum, ja, mit der Kollegin und der Weihnachtsfeier und, oh, alles, oh, Gott drückt ein Auge zu. Gott hat noch nie ein Auge zugedrückt, noch nie. Und das wird auch nie. Und das ist gut so. Aber er hat Jesus gegeben. Amen. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Oh, ist das cool. Hat sich Jesus dir zu erkennen gegeben? Macht er das täglich? Da fragt ihn Judas, nicht Judas Ischariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm die Antwort. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Seht ihr? Die Liebe ist der Kern unseres Glaubens und nicht Religion. Deswegen sage ich so oft, ich hasse Religion. Du kannst nicht Liebe und Religion haben. Merk dir das. Mach dir ein Tattoo, mach dir ein Brandzeichen, egal wie. Merk dir das bitte. Du kannst nicht Religion haben und Liebe. Die schließen sich aus. Religion sagt dir, du musst, du musst, du musst. Das ist eine Pyramide, nochmal. Du gehst die Stufen der Erleuchtung, ob das Buddhismus ist, Hinduismus, Islam, Christentum, in den Kirchen, es ist egal. Es ist eine Pyramide. Da oben steht der große Guru, ob der Papst heißt oder Bhagwan oder egal, wie sie nennen. Der ist immer der, der die Erleuchtung hat. Ein Mensch. Und du musst die Stufen da hochgehen. Kostet viel Geld, viel Zeit, aber letztendlich kannst du in der Religion nie das Ziel erreichen, weil die Plätze sind besetzt. Jesus hat zu den Leuten gesagt, ich nenne euch nicht mehr Freunde, ich nenne euch ab jetzt, wer weiß es, Brüder. Ein Bruder ist auch ein Sohn des Vaters. Wenn ein Vater einen leiblichen Sohn hat und drei adoptiert, wer von denen ist der Größte? Nein, vom Gesetz her sind alle vier gleich. Wenn er mit der Adoption sind alle vier gleich. Die bekommen denselben Anteil des Erbes. Er kann keinen bevorzugen oder benachteiligen. Geht nicht. Sie haben das volle Recht. Sie tragen denselben Namen ab dem Moment. Sie sind volle. Und jetzt Adoption hinkt. Wir werden nicht von Gott adoptiert. Wir werden durch den Heiligen Geist von Neuem geboren. Unser Geist, der Ruder kommt zurück. Und wir haben die Connection wieder. Eigentlich braucht kein Christ einen Lehrer, der ihn lehrt. Wir brauchen das, weil wir reinkommen müssen in die Dinge. Jesus hat auch gelehrt. Aber eigentlich der größte Lehrer in dir ist der Heilige Geist, der die Aufgabe hat, von Gott dich in aller Wahrheit zu führen und zu leiten. Ich habe schon Predigten gehört und habe ich in mir gespürt, ich kann da nicht mit. Ich habe es nicht verstanden. Ich hatte Mords Respekt vor diesem geistlichen Mann da vorne, der da rumlief mit seinem Anzug. Und es gibt ja auch genug Prediger, die sind der Herr Doktor, Doktor so und so. Da bist du erst mal beeindruckt. Und manche, wenn die in den Raum kommen, die haben so eine Aura, die können den Raum einnehmen. Das gibt's überall, in jedem Verein oder irgendwo in der Familie. Kennt ihr das? Manche Menschen, Männer oder Frauen, die kommen rein und wenn die da sind, dann sind die da. Alle anderen sind still, weil die haben so eine Präsenz. Aber das hat alles mit dem Heiligen Geist nichts zu tun. Die Worte des Heiligen Geistes, die sind schärfer wie ein zweischneidiges Schwert, die durchdringen Mark und Bein, Seele und Geist. Wenn eine Predigt dich nicht berührt, tief in dir drin, wo du spürst, Mensch, da schneidet was, da brennt was, dann ist es nicht vom Heiligen Geist. Oder der Heilige Geist macht in dir, ich war jahrelang in Gottesdiensten, so spricht der Herr, da ist eine Person da, du musst jetzt 1.000 Euro geben. Und ich saß da, aber der große Prediger da vorne, der hat alle beeindruckt. Und ich habe jahrelang mich selber vergewaltigt und habe weiter zugehört, habe aber tief in mir gespürt, nein, das ist nicht vom Heiligen Geist. Aber der Tag kommt und die Stunde kam, wo ich wusste, jetzt ist Schluss. Heute ist das letzte Mal, wo ich da bin und tschüss. Ist das wichtig? Es kann sein, dass der Heilige Geist zu jemandem sagt, gib 1.000 Euro. Wer weiß, wie das dann ist? Wer hilft mir? Ja, mach's noch ein bisschen spezifischer, Martin. Nein, du hast selten Freude, wenn du was geben sollst. du hast vom Heiligen Geist schon vorher selber gehört, ich soll 1.000 Euro geben. Könnt ihr mir folgen? Eine Prophetie, neutestamentliche Prophetie, ist immer nur Bestätigung, was der Heilige Geist schon in dir reingesprochen hat. Also ich muss wieder von ganz vorne anfangen lehren, ich merke schon. Okay, verstanden. Wenn jemand kommt und zu dir sagt, oh, so spricht der Herr, du sollst nach China als Evangelist und du denkst, China? Evangelist? Ist niemals von Gott. Weil Gott vergewaltigt dich nicht. Gott beruft dich da rein in etwas, was dir Spaß macht. Verstanden? Und dann überwindet Gott mit dir zusammen deine Begrenzungen. Ich war früher ein Stotterer. Ich habe gestottert, wenn mehr als 10 Leute im Raum waren. Ich habe Schweißausbrüche gekriegt. Ich habe mich als 10-Jähriger in der Schule total blamiert. Ich sollte auf der Bühne ein Weihnachtsding, einen Polizisten spülen. Da stand ich da oben, hatte einen Blackout. Alle haben gelacht. War super. Das sind Traumatisierungen. Ich sage, ich stehe mich nie wieder vor Leute hin. Nie wieder, egal was da ist. Und dann sagt Gott, ich möchte, dass du predigst. Ja, da such dir einen anderen. Dann suchst du dir einen Walfisch oder sonstige Dinge, wo du fliehen kannst. Das ist die andere Seite. Aber die Berufung wird dich nicht verlassen. Ja? Und wo ich dann angefangen habe zu predigen, ich hatte 15 DIN A4 Seiten, dann ist mal ein Windstoß, oh, wo bin ich? Oh. Und da habe ich da abgelesen und Schweiß, Pellen und oh, da floss gar nichts. Aber so habe ich angefangen. Und dann wurden aus 15 10, 5 und heute kann ich ohne einen Zettel hierher gehen, fang einfach an, das Wort fließt. Aber das ist Training, das ist Learning by Doing. Weil der Heilige Geist mit mir ist und weil er mit dir ist. Amen. Oh, hat er uns seinen Geist gegeben? Wird er ihn wegnehmen? Halleluja. 24. Noch ein paar Verse, wir haben es gleich geschafft. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Ganz einfach. Dir ist scheißegal auf gut Deutsch, was Jesus je gesagt hat. Mir doch wurscht. Ja? Ich klaue das jetzt. Ich stecke das jetzt ein. Ja, ich schlafe mit der jetzt. Oh, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das. Alles. Das ist dir alles egal. Deine Früchte zeigen, was du für ein Baum bist. Ist das interessant? Und auf der anderen Seite das Positive genauso. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. 26. Der Helfer. Wer ist dein Helfer? Wenn ich euch trainiere, auf den Heiligen Geist zu hören und zu schauen. Und ich hatte am Anfang echt Probleme mit dem Heiligen Geist. Das war mir suspekt. Mein Vater hat immer gefragt, wer hat geklaut? Mein kleiner Bruder nicht, wir haben geklaut, immer. Wir hatten ja nichts. Wir haben immer geklaut. Und er hat gefragt, wer hat geklaut? Und wir haben es natürlich nicht gesagt, weil das war eine Trachtprügel in Folge. Wir haben dann immer beide gekriegt, das war dann leichter. Und dann hat mein Vater immer diesen Spruch gelassen. Dann war es wohl der Heilige Geist. Und als ich mich bekehrt habe und habe zum ersten Mal in der Predigt das Wort Heiliger Geist gehört, mein Kopf ist in den Nacken, ich bin ganz klein geworden. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Ich habe richtig Angst gehabt vor diesem Wort Heiliger Geist. Ich habe lang gebraucht. Da habe ich nicht verstanden, wie soll das eine Person sein, die dritte Form der Gottheit. Learning by doing. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist die Power Gottes, die Kraft Gottes. Er ist dein Tröster, dein Parakletos, der dich im Wort leitet, aber er nimmt nie Ehre. Er nimmt nie Ehre für sich, er will nicht angebetet werden. Er weist dich immer wie ein Schild auf Jesus. Und wenn irgendwo Jesus groß gemacht wird, kommt die Freude in dir hoch. Der Heilige Geist freut sich und er lässt dich seine Freude spüren, wenn Jesus groß gemacht wird. Wenn Jesus verarscht wird oder lächerlich gemacht, dann spürst du in dir diesen Schmerz. Das ist der Heilige Geist, der dich seinen Schmerz spüren lässt. Und das ist einfach, ganz einfach erklärt. Es ist nicht kompliziert. Ich hätte mir gewünscht, vor 30 Jahren Lehrer gehabt zu haben, die das einfach erklären und nicht noch komplizierter machen. Je mehr ich gefragt habe, desto komplizierter wurde es. Desto spooky wurde es. Ich dachte, oh, der Heilige Geist, das ist mir alles zu... Und natürlich hast du diese ganzen Spinner gehabt in der Gemeinde. Da gab es die Lachsalbung. Da haben sich alle kaputt gelacht, lagen auf dem Boden, haben sich gerollt. Ah, das macht der Heilige Geist, interessant. Und für was ist es gut? Ja, wissen wir auch nicht, aber wir machen es halt. Ja, Gott macht Dinge, die für nichts gut sind. Weiß ich nicht. Ja, für manche war das echt, weil Gott manchmal Traumatisierungen geheilt hat durch Lachen. Und dann haben Leute, Christen, die sind immer so, dass sie den Heiligen Geist nachahmen wollen. Thomas, können wir nächste Woche wieder lachen? Nein, können wir nicht, weil es der Heilige Geist macht oder nicht. Versteht ihr den Unterschied? Das ist so wichtig, dass wir auf den Heiligen Geist achten und hören und uns da auch wirklich ausrichten. Und er weiß, was dran ist. Ich habe euch die Geschichte erzählt vor vielen Jahren, wo ich ihm prophetisch gedient habe und der Mann zum ersten Mal in der Gemeinde ist und mein Pastor damals wusste, dass ich prophetisch begabt bin. Und der Mann, da hat er für den gebetet, da hat er mich dazugerufen. Und ja, der Thomas ist ein Prophet, der, so, ich hasse das, wenn man, weißt du, Gott ist nicht der Marktschreier. Gott ist nicht der, der die Show macht. Gott ist nicht in Las Vegas zu finden. Und dann stand man da 10 Minuten und ich hörte immer nur Kühe, Kühe, Kühe. Und ich sage, ja Herr, was soll ich mit Kühen anfangen? Und der Mann stand da, und mein Pastor, und mein Pastor war total liebevoll und respektvoll. Boom, boom, so auf die Art, kommt da jetzt mal was? Oh, bin ich froh, dass ich mit dem heute nichts mehr zu tun habe. Wirklich, ganz ernst. Aber das war alles gut, um mich zu... Jeder Mensch, der in deinem Leben gekommen ist, hinterlässt eine Frucht. Du entscheidest eine gute oder eine schlechte. Am meisten habe ich gelernt durch die Leute, die mir wehgetan haben. Nicht die Leute, die mir gut getan haben. Und als ich hier angefangen habe vor 15 Jahren, hat mich eine Frau gefragt, Thomas, was ist denn deine Vision? Da habe ich gesagt, oh, ich habe gar keine, weiß nicht, was ist denn meine Vision? Habe ich Gott gefragt. Und hat Gott zu mir gesagt, du weißt mehr, was du nicht mehr willst, als das, was du willst. Denk mal drüber nach. Ich kam aus dem Dienst raus, wo nur Manipulation und Kontrolle war. Gott hat mir gesagt, wo ich aus dem Dienst raus bin, du bist wie von der DDR in den Westen gekommen. Es war nicht alles schlecht in der DDR, aber nie wieder Manipulation und Kontrolle. Amen. Deswegen liebe ich den Heiligen Geist so. Und es ist viel schwieriger, dem Heiligen Geist hier Freiraum zu geben, wo dann auch mal Fehler passieren, als dass du hier alles unterbindest vom Heiligen Geist und dann ist aber kein übernatürliche Dinge da. Jetzt habe ich aber die Geschichte nicht fertig erzählt. Was wollte ich erzählen eigentlich? Ja. Mit den Kühen, genau. Und nach 10 Minuten habe ich gedacht, so what? Kann mich nur blamieren oder gewinnen, eins von beiden. Habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer sie sind, wie sie heißen, wo sie herkommen. Sie sind ja heute das erste Mal da, aber ich höre immer nur Kühe, Kühe, Kühe. Gott möchte ihnen irgendwas mit Kühen sagen. Und mein Pastor, ich habe richtig gehört, wie er macht und mit den Zähnen. Und ich habe gedacht, du, Punkt, 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 da war ich noch nicht so lieb wie heute. Und der Mann explodiert. Ja, das ist ja jetzt krass. Ich komme aus dem Bauernhof und mein Vater, ich war der Erstgeborene, der wollte, dass ich den Hof übernehme und ich habe Maschinenbauer gelernt und ich wollte in die Industrie und er war beleidigt und er hat mich enterbt. Und jetzt liegt er im Krankenhaus im Sterben. Ich komme gar nicht aus der Gegend. Ich bin extra hierher, bin irgendwie durch Zufall in euren Gottesdienst gekommen. Ja, und ja, ich soll jetzt ins Krankenhaus. Mein Vater liegt im Sterben. Ich will da nicht hin. Ich habe keinen Bock auf den. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der hat mich ja enterbt. Ist Gott gut? Und dann floss es. Dann habe ich gesagt, gehen Sie da hin. Und dann hatte ich Detailsachen von Gott bekommen. Aber der erste Schritt war gehorsam. Kühe, Kühe, Kühe. Gott hat einen Sinn für Humor. Ich mag den manchmal, manchmal hasse ich den. Ja, und wisst ihr, was End vom Lied war? Kam die Woche drauf wieder in Gottesdienst. Sagte, ja, ich bin zu meinem Vater ins Krankenhaus und er hat mich um Vergebung gebeten. Die hatten 30 Jahre keinen Kontakt mehr, gar nichts. Der jüngste Sohn wurde eingesetzt als Erbe, der hat den ganzen Hof überschrieben gekriegt und der Vater am Sterbebett hatte ihn um Vergebung gebeten und ihn wieder eingesetzt als Erbe. Ist Gott gut? Wenn der nicht zu uns im Gottesdienst gekommen wäre, könnte sein, ich will es nicht behaupten, aber es könnte sein, dass die sich nie versöhnt hätten. Aber Gott hat gute Pläne. Gott macht aus dem größten Mist das Beste, wenn wir auf ihn hören, wenn wir auf den Heiligen Geist hören. Wisst ihr, und es war der Sonntag, denn die Woche drauf starb der Mann. Es war der Sonntag, den Gott bestimmt hat. Ich hätte jetzt auch sagen können, ja, Kühe, 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 sage ich nicht. Der Mann hätte es nie gehört, er wäre gegangen, es wäre nichts passiert und er würde jetzt leben mit der Gewissheit, mein Vater ist gestorben, Bitterkeit. Glaubt ihr, dass sowas da draußen gibt, weil es Christen gibt, die sich nicht trauen, Kühe, Kühe, Kühe zu sagen? Ja, genug, leider, mehr als die, die Kühe, Kühe sagen. Aber ich habe gedacht, ich kann nicht verlieren, ich kann mich nur blamieren, aber das ist mir egal, dann habe ich mich im Namen Gottes blamiert, egal. Und ich könnte stundenlang mehr Storys erzählen. wo ich Leuten gedient habe, wo ich Sachen wusste, die konnte ich gar nicht wissen. Was die angestellt haben in der Vergangenheit, wo Gott Offenbarung gegeben hat. Hunderte von Menschen. Und gleichzeitig erlebst du so viel Mist im Bereich des Prophetischen, wo die Leute sich profilieren, wo es Meister der Manipulation gibt, die auf der Bühne stehen und gucken. Ah, da sitzt eine mit 40erin, die hat keinen Ehering an. Ah, oh, so spricht der Herr, du suchst einen Mann. Und die sitzt da. Oh. Und es passiert dann gar nichts, weil das Wort nicht von Gott ist. Oh, ich könnte euch stundenlang erzählen, wie Manipulation funktioniert. Funktioniert auch in der Gemeinde, leider. Aber wenn du den Heiligen Geist hättest, würdest du da sitzen und sagen, dieser Mann ist nicht von Gott, ich spür's. Und das Wort ist nicht in mir. Warum ist es nicht in dir? Weil der Heilige Geist dir vorher nicht gesagt hat, jetzt kommt dein Mann. Amen. Dein Herz will das unbedingt, aber wenn der Heilige Geist nicht spricht, dreier BMW. Dreier BMW ist echt schön, aber tut noch mehr weh, wenn dreier BMW nichts konkret dran ist. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ich bin dankbar für diese Dinge, die mich Gott durchgeführt hat. Das war alles so schmerzhaft, das kann sich niemand vorstellen. Das erzählt man so locker und die Leute lachen immer. Neulich habe ich erzählt, da habe ich so lachen müssen beim Schneiden. Habe ich gedacht, das ist so witzig. Wo ich meinen Rentenbescheid gekriegt habe. Ich kriege mal 600 Euro Rente in ein paar Jahren. Da habe ich gedacht, Mensch, ich muss mal überlegen, wie ich mir das einteile. Das ist ja wirklich wahnsinnig viel Geld. Mache ich da damit, ne? Gehe ich dreimal oder viermal im Jahr in Urlaub? Und genau wie jetzt gerade war es auf der Aufnahme. Und ich habe gedacht, ey, ihr seid echt goldig. Ihr dürft es, ihr dürft lachen. Aber wir lachen manchmal echt an Punkten, wo man denkt, oder? Ist ja nicht lustig. Warum ist es nicht lustig? Ich meine, ich kann lachen auch, ich kann auch drüber lachen, weil ich weiß, Gott ist mein Versorger. Ich bin alt gewesen und jung geworden, ich habe nie einen Gerechten um Brot betteln sehen. Das ist mein, jung gewesen und alt geworden, so rum, danke Schatz. Aber ich habe nie einen Gerechten um Brot betteln sehen. Das ist meine Rente, die ist in meinem Herzen. Wie Gott es macht, weiß ich nicht, aber er macht's. Oder hoffst du auf die Rente? Ich bin mir sicher, bis dahin gibt's die gar nicht mehr. Für gar niemand. Da bin ich überzeugt von. Das Papier ist Fantasy. Aber es macht ja nichts. Ich habe meinen Gott. Wenn der 40 Jahre lang die Gasrechnung für die Flammensäule, Feuersäule für die Israeliten zahlen konnte, da kann auch meine Rechnung zahlen. Amen. Oh, Halleluja. So, jetzt habe ich ein bisschen überzogen, gell? Sorry. Aber ich liebe das Wort Gottes. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren. Ist das cool? Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Nicht Unfrieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Wenn du deinen Frieden in der Welt suchst, ist immer an Finanzen geknüpft. Habe ich Geld, habe ich Frieden. Glaubst doch nicht. Die Reichen sind die, die am meisten Unfrieden haben. Die haben Angst, dass die Kinder entführt werden. Die haben Angst, dass das Geld morgen weg ist. Die haben Angst, dass die Investition, die sie gerade getätigt haben, nicht die richtige war. Denen ihr Kopf rattert die ganze Zeit um die Kohle. Meiner nicht, ich habe kein Geld. Ach, ist das schön. Denk mal drüber nach, stimmt's? Meine Kinder wollte nie einen führen. Was ist wirklich Glück? Was ist wirklich Frieden? Was ist wirklich Gunst? Was ist wirklich gut? Das ist immer die Frage. Ist immer relativ. Jetzt kommen wir schon wieder dazu. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Er wiederholt es hier. Und lasst euch nicht entmutigen. Die größte Waffe, die der Teufel hat, ist Entmutigung. Oh, wie soll das weitergehen? Wie soll das werden? Oh, 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 ein Zweifler empfängt nichts. Ein Gläubiger hat alles. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Und nochmal, du musst deinen Glauben bauen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, setz dich hin. Nachher sag, Heiliger Geist, wenn du ihn hast, lehr mich zu glauben. Lehr mich. Zeig mir, wie man glaubt. Wie vertraut man? Wie glaubt man? Wie lernt ein Baby Glauben und Vertrauen zu den Eltern? Durch Erfahrung. Es schreit und sofort kommt die Mama. Ich erlebe es ja gerade live jeden Tag. Gibt er jetzt FaceTime. Der Kleine lacht schon mittlerweile durchs Handy durch. Will immer das Handy krapschen, der Opa knabbern. Seit der Opa kommt, bald beißt er wieder in die Beine. Ja, er lernt Vertrauen, weil die Eltern die Verantwortung übernommen haben. Gute Eltern, ich rede von guten Eltern. Es gibt auch schlechte, aber ich rede von guten Eltern. Hat Gott für dich die Verantwortung übernommen, als du dein Leben ihm gegeben hast? Wow! Wenn dich das jetzt nicht mit Freude füllt, dann kann ich nichts mehr predigen, was dir Freude gibt. Weil Gott ist für dich. Der weiß, was du brauchst. Und er gibt es dir. Lasst euch durch nichts, lass uns das mal sagen, ich lasse mich durch nichts in meinem Glauben erschüttern. Und ich lasse mich nicht entmutigen. Wow. Sag dir das. Wenn irgendeine Nachricht kommt, wieder irgendwas, sagst du nein. In Jesu Namen nein. Gott ist für mich, wer kann wider mich sein? Lasst euch nichts, durch nichts, durch nichts, durch nichts euren Glauben erschüttern. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Es wird bald passieren, dass Jesus das zweite Mal kommt. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Wenn wir Jesus wirklich lieben würden, würden wir uns freuen, dass er zum Vater ist. Ja, wir freuen uns. Warum? Weil wir wissen, wir schauen ja heute zurück. Wir wissen, der Heilige Geist ist gekommen und er lebt in jedem Christ, der wiedergeboren ist und vom Geist getauft ist. Das ist viel besser, wenn Jesus noch da wäre und irgendwo, gerade in Afrika unterwegs ist oder in Kanada, dann wird es vielleicht, wenn Glück hättest, einmal in deinem Leben treffen. Aber der Heilige Geist ist bleibend in dir. Ist das cool? Wenn ich gehe, eigentlich, ich sage das so oft, aber ich eck da komplett an. Ich habe schon oft gesagt, falls ich vor der Entrückung sterbe, möchte ich, dass ihr hier alle bunte Kleider anzieht und eine Party schmeißt. Und euch freut, dass ich oben bin. Ja oder nein? Ihr braucht nicht trauern. Mir geht es dann sowas von gut. Ich sehe meine Villa, ich sehe Jesus. Das wird der Hammer. Ich habe goldene Wasserhähne, eine goldene Badewanne. Das wird so schön. Ihr braucht ja nicht traurig sein. Ihr seid zwar traurig vielleicht, weil ich dann nicht mehr da bin. Aber eigentlich müsste eine Beerdigung bei wiedergeborenen Christen müsste eine Party sein. Was glaubt ihr, was da los wäre? Richtig Partymusik auf dem Friedhof und die Leute haben alle weiße Kleider an und tanzen da ab. Irgendwie. Von mir aus Techno, Rave, irgendwas, wurscht, egal was. Reggae, was auch immer der gemocht hat. Und die Leute müssen sagen, hey, so ein Friedhof, warum macht ihr da eine Party? Ja, weil er nach Hause gegangen ist. Jesus sagte mal, lass die Toten ihre Toten begraben. Und nirgends wird mehr gelogen wie bei einer Beerdigung und vor Gericht. Die zwei größten Lügenstätten. Nein, ich war es nicht. Er war ein guter Mensch. Ich war auf so vielen Beerdigungen in meinem Leben, aber auch schon ein paar selber gemacht. Was da immer vorgelesen wird, so der Lebenslauf und dann, er war ein guter Vater, er war ein guter Onkel, er war ein toller Sohn. Und ich denke mir immer, ich weiß es nicht. Ja. Kein Mensch ist toll und gut. Ich meine, es wäre auch komisch, wenn da die Dreckwäsche gewaschen werden würde, aber oder manche dann so, oh, er war so ein toller Kerl, dann im Leichenschmaus, das Wort ist schon, der Leichenschmaus. Und dann sitzen sie da und ja, dann denke ich mir immer, ja, vor 2 Wochen war er noch lebendig, da hätte ich anrufen können und sagen, oder? Jetzt ist es zu spät. Ich glaube, wir machen mal bis dahin. War's gut? Nochmal zurück zum Anfang, ganz kurze Wiederholung. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Bau deinen Glauben. Glauben ist wie Bodybuilding, noch zum Schluss. Ich habe oftmals gehört, dass Leute gesagt haben, der Arnold Schwarzenegger, der hat halt viel mehr Muskeln wie ich. Das ist nicht wahr. Der hat dieselbe Anzahl Muskeln wie du nicht. Denk drüber nach. Wenn mein Glaube stark ist, dann sagen manche Christen, Thomas, du hast ja mehr Glauben wie ich. Nein, ist nicht wahr. Ich habe denselben Zugang zum Glauben wie du, aber ich habe trainiert. Meine Muskeln sieht man, weil sie trainiert sind oder weil sie nicht trainiert sind. Deinen Glauben sieht man, weil er was ist? Trainiert oder eben nicht trainiert. Und wir reden jetzt nicht, dass du nicht mehr gerade durch den Türrahmen passt, sondern seitlich durch musst. Ja? Sondern wir reden davon, was aus dir rauskommt, die Tube, zeig deinen Glauben oder deinen Unglauben. Verstanden soweit? Halleluja. Papa, danke für das Wort. Danke für jeden Einzelnen, der zugehört hat. Papa, danke, dass du uns heute berührt hast, angerührt hast, aufgerüttelt hast, bestätigt hast, auch ja neu unseren Glauben nochmal groß gemacht hast. Danke für das Jahr 26. Wir gehen rein mit voller Zuversicht, mit vollem Glauben, weil wir wissen, du bist treu. Wir haben heute gehört, du hast uns deinen Geist gegeben, der uns nie wieder verlassen wird, der bei uns bleibt, der uns tröstet, der uns erbaut, ermahnt, uns das Wort zeigt, uns an alles erinnert, was du je gelehrt hast, uns an alles erinnert, was wir hier gehört haben oder sonst in irgendeiner Predigt oder in irgendeiner Form gehört haben, der uns das Wort offenbart, der Schlüssel ist, die Bibel zu verstehen. Papa, danke, dass wir heute verstanden haben, dass der Heilige Geist der Ruder ist, wo ich Zugang habe in das World Wide Web. In dein geistiges World Wide Web habe ich Zugang, weil ich diesen Ruder von dir bekommen habe als Bild. Und wir verstehen das, Halleluja, dass es wichtig ist, auf den Heiligen Geist zu hören, mit ihm zu leben, mit ihm zu weben, mit ihm zu arbeiten. Halleluja. Danke, Jesus, dass du da bist. Und danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Danke für diesen Frieden, den du uns gegeben hast. Danke für diese Zuversicht. Danke, dass alles möglich ist, dem, der da glaubt. Ich möchte mal, dass alle Augen zu sind. Ist jemand heute Morgen da, der sagt, ich habe die Taufe im Heiligen Geist nicht, ich habe den Heiligen Geist nicht? Ist jemand von euch da, wo sagt, ich bin nicht vom Geist getauft? Okay, Halleluja. Papa, danke. Danke, dass du das bestätigst, dass du jedem bestätigst, wenn er sich ausstreckt nach deinem Heiligen Geist. Und danke, Heiliger Geist, dass du in jedem ein tiefes Werk machst. Ein tiefes, tiefes Werk. Heiliger Geist, wir beten, dass du noch klarer, deine Stimme noch klarer in uns wird, dass wir dich noch klarer hören als jemals zuvor, dass wir noch mehr von dir bestätigt oder dementiert kommen, so wie bei Alexandra und Janis, dass sie nicht in den Urlaub gehen, weil die Preise so hoch waren, damit sie für ihren Sohn da sind. Aber wir danken dir dafür, dass du zu uns redest, uns bewahrst. Dein Nein ist gut und dein Ja ist gut. Und wir entscheiden uns heute Morgen, tiefer hineinzukommen in die Gemeinschaft mit dir. Egal, wie sich's verändert in dieser Welt, egal, was Menschen sagen, es ist wichtig, dass der Heilige Geist bei uns ist und bleibt. Und danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Und ja, Heiliger Geist, wenn wir dich irgendwo betrübt haben, dann bitten wir dich jetzt um Vergebung. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir gesündigt haben, wo wir leichtfertig gesündigt haben, wo wir böse Dinge geredet haben, wo wir geflucht haben, statt zu segnen, wo wir enttäuscht waren, wo wir gemotzt haben, wo wir gemeckert haben, wo Dinge waren, die uns nicht gepasst haben. Wir bitten dich um Vergebung, Heiliger Geist, wo Jesus nicht groß gemacht wurde, wo sein Name nicht gepriesen wurde, wo wir nicht Zeugnis gegeben haben, wo wir nicht gesagt haben, Kühe, Kühe, Kühe. Gib uns diese Kühnheit und diesen Mut, wenn du Kühe, Kühe, Kühe sagst, egal was es ist, was du sagst, dass wir diesen Mut haben, das weiterzugeben, um Menschen zu retten, dass Versöhnung in Familien kommt, Errettung in Familie kommt, Frieden in die Familien kommt. Danke, Jesus, für deinen Frieden, der größer ist als alles andere. Halleluja. In Jesu wunderbarem Namen. Amen.